Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Hannover liebt, die 96-Show. Hannover 96, pur auf meinsportradio.de.
Die 2:1-Führung in Leverkusen war, wie die Würde des Menschen, unantastbar. So dachten wir zumindest bis zur 94. Minute. Am Ende gab es ein 2:2 und viele, viele lange Gesichter. Das war nicht schön. Darüber müssen wir sprechen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Mein Name ist Tobias Rieger und ich freue mich seit, ich weiß gar nicht, wie lange nicht mehr, Mareile wird es uns gleich erzählen können, von Antenne Niedersachsen Mareile Ide begrüßen zu können. Hallo Mareile.
Viel zu lange her, Herr Rummenigge. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal die Ehre hatte. Zu viele Wochen ist es jedenfalls her. Aber schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin.
Das geht mir ebenfalls so. Und ich hoffe auch, Tim Block geht es so, denn über den freue ich mich zumindest auch. Hi Tim.
Ja, mir geht's auch genauso. Ja, ich würde mich zwar freuen, wenn Mareile auch begeistert wäre, dass ich heute hier bin, aber.
Bin ich!
Der Arm ist noch jung und sie kann das noch kann das wieder ausgleichen.
Sehr gut. Ihr habt ja noch ein bisschen Zeit. Ihr habt ja noch ein bisschen Zeit, nett zu sein. Das wird doch super. Ja, ich glaube, eine Stunde wird es heute nicht. Ich muss das vorweg schon fast entschuldigen. So lange kann ich heute nicht. Deshalb fangen wir direkt und ohne Umschweife an mit der Frage, Tim: Was hat sich beim Spiel gegen Leverkusen verändert im Vergleich zum Spiel gegen Stuttgart, wenn wir auf die Aufstellung schauen? Bring uns auf den neuesten Stand. Die Idee Elis, Anton Felipe hinten in der Innenverteidigung, die hatten wir gegen Stuttgart schon.
Richtig, jetzt habe ich gerade für einen kurzen Moment wirklich überlegt. Also von Anfang an spielte Florian Muslia, der vom KSC gekommen ist. Dafür hat er den verletzten Ilas Bebu ersetzt. Und vorne hat sich Asano, gut, der ist ja auch angeschlagen bzw. verletzt, dafür rückte dann Haraguchi in die Startaufstellung und Füllkrug hat auch von Anfang an gespielt. Und es ist schon so lange her, dass ich gar nicht mehr genau weiß.
Ja, aber das waren tatsächlich.
Das waren die beiden. Habe ich gut geblufft und einfach so getan, als wenn ich es genau wüsste.
Haraguchi rein, Muslia rein. Ob das jetzt wäre für wen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Bebu raus und Asano raus. Asano war nicht verletzt, oder Tim?
Der hat doch eine Oberschenkelzerrung.
Oh, okay. Also so ein bisschen zum Glück gezwungen worden vermutlich.
Ja gut, ich habe das ganze Jahr über eine Oberschenkelzerrung, aber und bleib trotzdem nicht zu Hause. Aber das ist ein anderes Thema.
Ich war auch nicht zu Hause am Samstag, ich war nämlich im Stadion in Leverkusen. Ihr habt es ja wahrscheinlich schon gemerkt anhand des Ergebnisses.
Ach, ja, natürlich. Ich wollte gerade sagen, Herr Tobi, alles klar. Hättest du nicht einfach mal schon mal zum Auto gehen können?
Ja, tatsächlich habe ich drüber nachgedacht, aber es war nicht das Auto, sondern die Bahn und die fuhr eh, das dauerte noch und dann habe ich gesagt, ach komm, dann feierst du noch den Sieg. Das war irgendwie nicht so cool. Lass uns gucken, Mareile. Du hast das Spiel gesehen, vor dem Fernseher vermutlich.
Ja, ich habe es gesehen und ich hatte vor dem Spiel, da habe ich natürlich gedacht, komm, Leverkusen, das wird ja eh nichts. Ich habe erstmal direkt ein Bier aufgemacht und war dann ganz erstaunt. Nach der doch etwas kribbeligen Anfangsphase, wie gut die das gemacht haben.
Ja, aber wir müssen noch erst über diese Anfangsphase sprechen.
Ja, das ist mir schon klar, dass wir darüber sprechen müssen. Ich hätte fast gesagt, wir haben einen Elfmeterkiller jetzt, aber das war ja einfach so schlecht geschossen, deswegen.
Fandst du?
Ja, ich fand den nicht gut geschossen. Er war unplatziert und auch nicht mit so, besonders viel Schmiss irgendwie. Also nein, also ich meine, musste auch erstmal in die Ecke hüpfen, ne? Aber der Esser hat so einen komischen Move vorher gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, mit dem Arm so in die andere Richtung, in die er dann nicht gehüpft ist.
Das ist einfach eine Schulterzerrung, wollte ich einfach noch rausschütteln.
Das habe ich tatsächlich nicht gesehen.
Also, ich weiß nicht, was genau möchtest du jetzt von mir wissen? Sollen wir schon den Felipe-Plot jetzt an dieser Stelle aufmachen?
Oder? Der Felipe-Plot zieht sich durch die ganze Sendung, habe ich das Gefühl. Nein, also allen voran ging es mir darum, was die erste Viertelstunde ungefähr mit uns angestellt haben. Ich weiß gar nicht, wann der Elfmeter war. Irgendwie so in dem Dreh muss es gewesen sein. Tim, das hat mich schwer erschreckt. Also wir saßen wie fast immer in Leverkusen hinterm Tor, hinter diesem, da wo nicht die Fanseite von denen ist, sondern wo die Gästefans sind und saßen, keine Ahnung, 6., 7. Reihe, also fast auf Ballhöhe. Das war sehr angenehm und sehr unterhaltsam, außer dass wir halt genau zugucken konnten oder mussten, was die Leverkusener da gemacht haben. Die haben teilweise Ballstaffetten da rausgehauen. Das sah nicht gut aus für 96. Machen wir uns nichts vor. Die erste Viertelstunde sind wir komplett auf dem falschen Fuß erwischt worden.
Ja, absolut. Die erste Viertelstunde war eher recht unrund, ne? Also 96 hat gar nicht richtig ins Spiel gefunden. Das hat halt Leverkusen für sich genutzt, dass die sind auch 90 Minuten nicht im Spiel gewesen, aber die sind individuell einfach stark und da machen dann eben qualitativ dann auch so Individualisten auch mal den Unterschied und dann hast du auch mal so eine starke Phase gegen einen verunsicherten gegen so eine Auswärtsmannschaft, die verunsichert ist. Aber insbesondere der Handelfmeter und die Ausführung, die am Tag zuvor schon in der Zeitung stand, dass der den da hinschießt.
War das so?
Der war schon ziemlich schlecht geschlossen.
Also, ich dachte 96 hätte irgendwen beauftragt, zu recherchieren, wer wohin schießt.
Ja gut, die haben einen Herrn Schatzschneider, ist ein erfahrener Stürmer.
ernsthaft jetzt.
Der wird den Bruno vorher genommen haben. So, Bruno, jetzt hör mir ganz genau zu. Der Wendel, das weiß ich, der schießt immer in die Mitte. Und hat Bruno gesagt, alles klar, sprich nach links. aber das, was ich eigentlich sagen wollte, ist, daraus hat 96 dann auch echt mentalitätsmäßig zugelegt und hat dann aber auch viele Dinge, die sie vorher nicht so hundertprozentig top umgesetzt haben, haben sie besser gemacht und haben daraus halt ihr Selbstbewusstsein gezogen. Dann natürlich klar, dass dieses traumhafte Freistoßtor, zu dem wir gleich noch kommen werden, natürlich halt auch, ja gut, da drei Ave Maria waren danach halt Pflicht, ne? Also der war schon gut gemacht.
Der war in der Tat gut gemacht. Mareile, du wolltest das Philippe-Fässchen schon länger jetzt aufgemacht haben. Er war es auch, der den Arm hochgerissen hat bei dem Freistoß, der zu dem Gegentor führte, oder? Zu dem Elfmeter führte, nicht zum Gegentor. Zu dem Elfmeter, oder?
Habe ich jetzt nicht vor dem geistigen Auge.
Tim, hast du es vor dem geistigen Auge? Ich habe es auch nur noch aus dem Stadion irgendwie in Erinnerung.
Ja, ich habe es mir sogar vorhin noch mal kurz bei Sky Go angeguckt. Insofern wirklich... Ja, es ist eine Kann-Muss-Entscheidung, habe ich in den ersten Sekunden gedacht. Aber je mehr ich mir die Wiederholung wieder und wieder anschaute, ist dann doch schon klar, das ist ein Handspiel. Er vergrößert die Körperfläche dadurch, dass er sich wegdreht. Wenn er den Arm angelehnt gehabt hätte, wäre seine Körperfläche wesentlich geringer gewesen, als sie mit dem ausgefahrenen Arm gewesen ist. Insofern ganz klarer Handelfmeter.
Halt, stopp, stehen bleiben. Also erstmal habe ich gerade verstanden, dass du mich nach einem Freistoß gefragt hast. Deswegen war ich so irritiert und wusste gerade nicht, was du meinst. Nein, also die Handelfmeter-Szene. Das Einzige, worauf, also was diese Diskussion macht mich wahnsinnig, ne? Also das Einzige, worauf es beim Handspiel, beim elfmeter-relevanten Handspiel ankommt, ist, ob der Spieler den Ball absichtlich mit der Hand spielt. Es ist völlig egal, ob er die Körperfläche, also das sind nur, um das kurz zu sagen, das sind Auslegungshilfen für die Schiedsrichter, das mit der Vergrößerung der Körperfläche und mit der unnatürlichen Handbewegung, um zu ermitteln, ob der Spieler den Ball absichtlich mit der Hand gespielt hat. Das allein für sich reicht überhaupt nicht, dass der den Arm irgendwie komisch hält oder so. Und das ist was mich wirklich irre macht, dass da einfach nur gesagt wird, ja, unnatürliche Handbewegung, deswegen gibt es jetzt Elfmeter. Du kannst auch die Hand unnatürlich bewegen, ohne dass du den Ball überhaupt gesehen hast. Und deswegen keine Absicht entwickeln konntest, dass es dir darum ging, den Ball mit der Hand zu spielen. Also das ist erstmal das eine. Das zweite ist, dass ich glaube, Philippe wollte den Ball sehr wohl mit dem Arm spielen. Deswegen war es auch aus meiner Sicht jetzt kein super eindeutiger, aber wenn man sich das mal anguckt, dass er den da so komisch und er sieht, wo der Ball lang fliegt, also kann man da, glaube ich, schon drauf schließen, dass er das absichtlich gemacht hat. Deswegen Elfmeter für mich okay.
Ja, für mich war es auch okay. Also ich fand es natürlich hochgradig beschissen, aber es war okay.
Ja, natürlich, aber das war dann natürlich, aber ich hatte das im Gefühl. Ich habe das gesehen und habe mir gedacht, so, der hält den jetzt. Ich wusste das. Und ich möchte sagen, dass ich auch noch bei Philippes Tor vorher gesagt habe, das war, glaube ich, in einer Ecke, ne? Dass ich gesagt habe, Philippe, als Schwegler zur Ecke ging, habe ich gesagt, Philippe haut den jetzt rein, möchte ich auch sagen.
Ja, habe ich tatsächlich auch gesagt. Ich habe sogar vor dem Spiel drauf gewettet. Das ist die Krönung.
Ist irre, ne?
Das ist die Krönung.
Ich hatte den Philippe im Blut in Leverkusen. Aber gut, lass uns mal chronologisch weitermachen. Also Elfmeter, haben wir ja gehört, nicht gut geschossen.
Ich fand den gut geschossen. Ich saß dahinter, ich fand den gut geschossen. Ich finde das, das habe ich jetzt mehrfach schon von im Laufe der letzten 3 Tage gehört. Ja, den muss man ja schon fast halten. Ich sage, Alter, Leute, der war jetzt nicht, das war kein Rückpass. Der war natürlich nicht Weltklasse geschossen, aber A, wenn du stehen bleibst, kriegst du nicht, springst du in eine falsche Ecke, kriegst du nicht. Also du musst in die richtige Ecke springen und dann ja, auch noch da unten rumfuscheln.
Wenn du in der richtigen Ecke bist, musst du aber auch haben.
Ja, ja. Da kannst du auch festhalten. Warum hält der SA den Ball denn nicht fest? Warum muss er dann auch hinterher hüpfen? Naja gut, nein, so schlimm war es auch nicht. Aber
Bendit schießt ihn seit Karrierebeginn unten rechts von ihm aus. Seit Karrierebeginn schießt er unten rechts. Also das hat auch jeder gesehen, dass der nach unten rechts schießt.
Ja.
Der hat gesagt, na, wer tritt denn an? Ah, Wendel, ah, Gott sei Dank. Dann kann ich mich schon mal rechts hinlegen.
da lege ich mich schon mal bereit.
Ah, super.
Marelle.
Ja, er musste sich ja noch nicht mal richtig lang machen dafür, ne?
Ja, das stimmt. So weit ja. In der Ecke war, ja. Aber ich fand, du musst ja erst mal halten und das hat mich beeindruckt und da habe ich mich gefreut. Und die Mannschaft hat es offensichtlich auch gefreut, denn die Mannschaft wurde danach tatsächlich besser. Wir haben angefangen mitzuspielen, wir hatten was vom Spiel, wir hatten Chancen, wir haben das eben angesprochene Zuckertürchen von Musli ja gemacht. Marelle, mein Zufriedenheitsindex stieg quasi von Minute zu Minute. Ging es dir ähnlich?
Ja, natürlich. Also ich habe mich über den Auftritt von Muslia überhaupt, also es gab grundsätzlich gefreut, nicht nur wegen des Tores, auch wegen des schönen Schlenzers danach. Aber er hatte natürlich eben so ein paar Sachen, die man auch beim Kollegen Bebu gerne mal sieht, so diese eigensinnigen Szenen, wo ich mir denke, spiel doch ab, los, was soll denn das? Rennt sich fest, aber hat eben auch nach hinten und echt ein paar gute Szenen gehabt, also insgesamt. Sehr, sehr erfreulicher Auftritt von dem jungen Freistoß war natürlich wundervoll getreten. Und ja, und 96 hat danach im Grunde das Zepter fest in der Hand gehabt, wenn jetzt Bobby Wood nicht irgendwie halb eingepennt wäre und dann bei dem Füllekopfball da so unegal rumsteht, wäre, glaube ich, die Kiste früher durch gewesen und dann wäre Leverkusen so nach meinem Gefühl auch nicht mehr zurückgekommen in das Spiel.
Da sind wir jetzt bei dem, wie sich das anfühlt im Stadion, wie es im Fernsehen vielleicht auch mit ein paar Wiederholungen wirklich ist. Tim, hattest du den Eindruck, dass wir nach diesem 1-0 zwingend das 2-0 machen müssen, weil wir einfach auch so viele Chancen haben? Also das war alles auf der anderen Seite des Stadions, deshalb schwierig zu beobachten aus meiner Position. Und in der Wiederholung von The Zone zumindest wurden diese Chancen nicht nochmal gezeigt, was sicherlich auch daran lag, dass es genug anderes zu zeigen gab. Aber Tim, fandst du nicht auch, dass wir mit einem 2-0 jetzt dann ganz gut eigentlich, also das hätten wir schon verdient gehabt, oder?
Ja, natürlich hätten wir das verdient gehabt. Da gab es drei richtig Großchancen, von denen eins ein Abseitstor war. Das war übrigens regelkonform, das so muss man ja auch mal sagen in Zeiten des Video Assistant Referee.
Ja, war es auf jeden Fall.
Wenn der Bobby Wood in der einen Szene den Ball rüberlegt und auch schon etwas früher, als es dann letztendlich auch vorhatte, also ein paar Sekunden früher rüberlegt, dann steht es wahrscheinlich schon 2-0. Dann gehst du ganz, ganz, ganz locker mit dem 2-0 in die Pause. Dann hatte Bobby Wood, glaube ich, noch eine Flanke am langen Pfosten nochmal die Möglichkeit, auf 3 oder 4 Metern den Ball ins Tor zu befördern. Das ist ihm aber nicht gelungen, weil dann irgendein Leverkusener irgendwie sein 12 Meter langes Bein rausgefahren hat und dann den von der Linie holte. Insofern waren die Großchancen schon da, aber es fehlt vielleicht einfach auch noch an Reife in dieser Saison, solche Dinge einfach blind zu machen, ohne großartig drüber nachzudenken. Grundsätzlich traue ich jedem Stürmer in der Bundesliga das zu. Unabhängig jetzt davon, ob das jetzt Bobby Wood ist oder Niklas Füllkrug, ist in dem Fall egal. Aber es hat sich scheiße angefühlt, nachdem dann Bayer Leverkusen durch so ein absolutes Kacktor zum 1-1 gekommen ist.
Können wir uns auf
Kacktor... Weil eben vorher die... Ja, red weiter, ich habe mich schon wieder aufgeregt.
Marelle, können wir uns auf Kacktor beim 1-1 einigen oder gibt es da bessere Gründe, warum wir das Tor kassiert haben?
Weiß nicht, also erstmal von Bender hat das gemacht, ne?
Ja,
nicht?
Ja, ja.
War aber ein ganz guter Schuss von ihm, oder? Ich muss jetzt gerade immer mich zurückerinnern.
Nee, da brauchst du dich nicht zurückerinnern, kann ich dir genau sagen. Der Ball ist ungefähr so, als wenn ein Dreijähriger gegen den Ball tritt. Und so ist er ungefähr ins Tor gekullert.
Ja, stimmt, der hat ihn nicht mal richtig getroffen. Jetzt weiß ich, was. Ja, jetzt habe ich die Szene wieder. Ja, ja. Nee. Ja, das war ein totales Kacktor, hast vollkommen recht. Ich habe ja neulich irgendwann mal getwittert, dass es für Kacktore eigentlich nur ein halbes Tor geben sollte. Also weil das einfach, wenn es so kacke ist. Ja, war natürlich scheiße, aber da haben wir, glaube ich, auch echt derbe gepennt, ne?
Ja, genau. Darauf wollte ich hinaus. Da haben wir einfach, sowas darf doch nicht noch Na gut.
Also den hättest du eigentlich schon 10-mal klären können, den Ball. So, ich weiß noch, wie ich das zu meinem Vater sagte, den kannst du auch 10-mal klären.
Oder? Genau. Und dieses Tor ist irgendwie auch, kann man immer wieder auspacken und zeigen, wenn man die Frage gestellt kriegt, warum hat Hannover eigentlich schon 16 Gegentore? Deshalb hat Hannover schon 16 Gegentore.
Ja, und aber das kannst du natürlich auch genauso gut wieder auf das oder mit dem in eine Schublade legen, zu dem, was Tim gerade gesagt hat, dass eben die Reife in manchen Situationen vorne fehlt, fehlt sie eben manchmal auch hinten. Du hast eigentlich defensiv wirklich einen guten Job gemacht in Leverkusen, hast dann aber eben zwischendurch so Szenen, die so vollkommen unnötig sind.
So, weißt ja, du? Das also, zählte definitiv dazu.
Wo man sich fragt, was soll das eigentlich? Ihr könnt das doch. Ja, also ich meine, man sieht es ja über die 88 restlichen Minuten, in denen das wirklich ganz hervorragend geklappt hat und wo die Mannschaft griffig war, zweikampfstark, obwohl ich glaube, nach Zahlen gar nicht stärker als Leverkusen, aber die entscheidenden Zweikämpfe gewinnt. Da gab es so eine Phase im Spiel, da war das so deutlich, da hat Leverkusen so viele Bälle im Pressing-Situationen verloren und abgegeben. Das ist unglaublich gewesen. Ja, du hast da im Grunde, das meine ich ja damit, du hast im Grunde alles im Griff, aber dann eben solche Szenen, die dann zum Ausgleich führen, die du dir halt echt schenken kannst. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist wahrscheinlich eben Konzentrationslücken oder Abstimmungsprobleme, was weiß ich.
Individuelle Geschichten. Wir wissen es selber auch nicht so ganz genau.
Wissen die ja auch immer nicht, wenn du die fragst.
Das ist in der Tat das Problem.
Ja.
In die Halbzeit ging es mit einem 0:0 und ich würde sagen, wir sprechen gleich über die zweite Halbzeit, mit 1:1 natürlich. Und wir sprechen über die zweite Halbzeit gleich.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Ihr hört Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Mein Name ist der Tobi und ich begrüße Mareile und den Tim. Und wir haben eben über die erste Halbzeit gesprochen. Das war so lala, 1-1. Schönes Tor geschossen, unnötiges Gegentor gekriegt, so wie Gegentore halt immer so sind. Aber unnötig war dann irgendwie auch das Wort des Tages, denn Philippe wurde erst zum kleinen Helden und dann zum unnötigen Deppen des Tages. Tim, das Tor von Philippe war, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, nach einer Ecke. Den macht er halt so rein, wie das so ein Verteidiger macht, wenn er vorne mal rumläuft. Nimmt er schön Holz da drauf, ist drin. Hat er souverän gemacht, oder?
Ja, vor allen Dingen hat er das war wirklich so eine exakte Kopie von dem Auswärtstor in Düsseldorf damals. Das war auch am langen Pfosten, den hat er auch mit dem linken Fuß einfach nur lang reingeschlagen, hat er wunderbar gemacht, ist auch unser technisch basiertester bis bester Innenverteidiger, weiß ich, kann nicht jeder hören, ist aber so, tut mir leid, an Fakten kann ich nichts ändern. Es ist ein, ganz ehrlich, wenn mir einer vorher gesagt hätte, es gibt einen Spieler bei euch im Kader, der trifft, holt sich gelb-rot ab, und danach steht 2-2 und ihr geht wie die gefühlten Verlierer nach Hause, hätte ich all mein Geld auf Philippe setzen können.
Oder auf Albornoz. Albornoz
wäre
zweite Wahl gewesen.
Ja, das stimmt auch wieder. Stimmt.
Ja, Albornoz war Philippe auf jeden Fall auf der 1, aber Albornoz hätte immer auch drauf kommen können.
Ja. Also Haus und Hof. Gucken auch noch rum drauf. Hätte ich alles drauf gesetzt. Alles. Der hat ein unglaubliches Pech, dieser Mensch. Das ist unfassbar. Wie kann denn der jeden Morgen fröhlich pfeifend aufstehen?
Er wusste gar nicht, wie doll der pfeift. Und ist Haus und Hof überhaupt, darf man sowas, dürfte ich die Sendung so nennen? Na, ich denke nochmal drüber nach.
Haus und Hof und Kokenhof.
Ja, also war natürlich, Butze war schön, aber dann Mareile, also ich sag mal so, wenn Philippe wie Michael Ballack im Halbfinale 2002 sich das Ding holt, weil er sich opfert fürs Team, verstehe ich das. Aber diese gelbe Karte, Handspiel mitten an der Mittellinie, er war nicht letzter Mann. Es war nicht so, dass die mit 12 Leuten auf zwei Verteidiger zugelaufen sind. Das war doch einfach hochgradig unnötig. Warum macht der das denn?
Ich glaube, dass das eine Konzentrationsfrage ist. Ne? Und ich habe mit Olli Seidler, der ja auch schon hier in diesem wunderschönen Podcast hat mitwirken dürfen, vor der letzten Saison und vor dieser Saison über Philippe ausführlich gesprochen. Und wir erinnern uns ja alle, dass er in der letzten Saison am Anfang super stark war, weil er die Sommervorbereitung durchgemacht hat, ohne sich zu verletzen, was ja schon an ein kleines Wunder grenzt. Und er ist jetzt halt eben wieder in dieser ich bin mal verletzt und mal bin ich nicht verletzt Sache drin. Und ich glaube, dass wenn er nicht hundertprozentig fit ist, das merkst du, hast du dann eben, glaube ich, auch am Ende des Spiels gemerkt, wenn die Kräfte weggehen, und das ist vielleicht dann bei ihm ein bisschen früher der Fall als vielleicht beim einen oder anderen, dann wirst du halt unkonzentriert, auch im Kopf, weißt du, also nur im Kopf. Und dann passieren vielleicht solche Sachen. Ich glaube nicht, dass er da steht und sich bewusst überlegt, das mache ich jetzt, der Schiedsrichter sieht das bestimmt nicht. Weißt du? Also ich glaube, ich glaube, das sind halt irgendwelche Reflexsachen, wenn du denkst, ich komme da nicht mehr hinterher, ich komme nicht in den Zweikampf, die so schnell passieren, dass du nicht mehr bewusst dir überlegen kannst, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht. Also das ist die einzige plausible Erklärung, dass bei ihm vielleicht eben der Fitnesszustand sicherlich gut genug ist, um in der Startelf zu stehen, keine Frage, aber dass er eben vielleicht nicht so super topfit ist, wie er sein kann, wenn er lange nicht verletzt war und trainiert hat durchgängig. Und dass dadurch dann eben vielleicht früher diese, solche Unsicherheiten im Ergebnis, weil ich meine, Philippe kann ja richtig gut Fußball spielen, auch auf seiner Position macht er das eigentlich immer total gut, wenn er wirklich total da ist. Aber ich habe das Gefühl, er ist ja, also ich meine, bei dem weißt du ja wirklich immer nicht, ob er jetzt erstmal wieder 8 Wochen ausfällt oder 5 Monate oder ob er in der Startelf steht. Das weißt du ja vorher nicht, 2 Tage vorm Spiel, weißt du?
Das weißt du wahrscheinlich, weiß Breitenreiter das manchmal 20 Minuten vorm Spiel noch nicht.
Ja, natürlich, weil er kann sich ja beim Aufwärmen noch verletzen.
Ja, Philippe, hast du die
Stunden haben wir auch schon alles gehabt mit ihm, glaube ich. Ne? So, und ich glaube, das ist halt irgendwie einfach das Ding. Er ist nicht so 100% da. Und dann passieren halt, gut, weißt du, die Sache da, die zum Elfmeter geführt hat, das passiert, glaube ich, jedem Fußballspieler irgendwann mal. Aber die Sache, das ist ja wirklich selten dämlich, dieses Foul.
Selten dämlich, das trifft die Sache.
Das Handspiel, ich meine, das ist informiert ja unter Foul, ne? Also ja. Das Handspiel. Ich glaube, es war schon so, dass die Situation so war, dass das, glaube ich, eine Kontersituation oder sowas in der Art jedenfalls für Leverkusen war und es an sich jetzt nicht verkehrt war, glaube ich, diesen Angriff zu unterbinden, aber das kann man auch anders machen.
Ja, das darf man vor allem nicht machen, wenn man schon gelb hat. Also alle kennen das Prinzip Zeitspiel. Also die erste gelbe Karte, wann hat er die gekriegt? Ich finde es hier leider nicht so.
Ja, das war ja für das Handspiel. Das war ja 17., 18. Minute ungefähr.
Ja, das war ganz früh in der
Partie. Genau, für den Elfmeter, der da
genau.
Ist. Ja, das ist auch schon zweimal Hand für in einem. Also, oh Mann, mir fehlen noch die Worte.
Aber ganz ehrlich, also als Schiedsrichter, ich meine, er hat jetzt nicht unbedingt eine großartige Konterchance verhindert durch sein Handspiel. Ich habe mich ja danach auch den ganzen Rest des Tages noch immer schützend vor Philippe gestellt und gesagt, nein, der ist in Straucheln gekommen, mein Vater ist abgedreht, Tim, guck dir das an. Ich sag ja, der ist abgehirrt, der wurde geschubst, und so weiter. Ich wollte mich wirklich da auch vor ihn stellen. Jetzt muss ich leider sagen, es war eine richtig doofe Idee und
ich bin aus Versehen in ihre Frau reingefallen. Ich
wollte ja, rein mit der Schlaf, so unge- ne? So ungefähr. Herr Schiedsrichter, ich hab irgendwie eine Zerrung gehabt. Ich wollte die mal so rausschütteln. Nein, es ist irgendwie so eine extrem dumme. Ich glaube, er kann das nicht mal selber erklären halt.
Aber Tim, ich muss ganz kurz mal reingrätschen, weil ich glaube, ich weiß, was du gerade auch noch sagen wolltest, ist, dass der Schiedsrichter hätte vielleicht ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl haben können in der Szene, weil er nämlich bei 2 Situationen er hat, glaube ich, also Albornoz hat jemanden festgehalten, hat dafür gelb gekriegt. Dann hat ein Leverkusener unseren festgehalten, hat dafür kein gelb gekriegt. Und weißt du, wenn du was beides, also ich meine, das war völlig okay, dass Albornoz dafür gelb bekommen hat, weil das eine gelbe Karte ist, wenn man jemanden festhält. Wenn er es dann aber eben in anderen Situationen nicht macht, bedeutet, okay, ich wege hier und da vielleicht ein bisschen ab.
Weißt du? Weiser, also, der benimmt sich 90 Minuten lang wie eine offene Hose und der blöde Eiermaler und kriegt dafür nicht mal eine gelbe Karte. Da kriege ich wirklich, da da krieg ich Plack, ey.
Also was ich damit sagen will, ist, er hat eben bei einer Szene, die eine klare gelbe Karte einfach nach dem Regelwerk ist, hat das eben auch unterlassen, da gelb zu geben. Und dann hätte man auch zu Felipe gehen können und sagen können, hör mal zu, mein Freund, ja.
Eben.
Wenn du jetzt hier nur eine einzige Sache und wenn du nur irgendwann dann anpustest, ja, fliegst du vom Platz und dann hätte Breitenreiter ihn runternehmen können.
Das wäre so, genau eine Lösung gewesen.
So, und ja, das ist halt, sowas ärgert mich dann halt, wenn da nicht eine ganz klare Linie im Spiel ist. Dass Felipe sich gelb-rot einfach schon aufgrund von Blödheit verdient hat, müssen wir nicht drüber reden. Ja?
Eine Sache noch, Mitchell Weiser hat tatsächlich nur 75 Minuten gespielt, Tim. Das heißt, er hat sich nur 75 Minuten wie offene Hose benommen. Aber das nur am Rande. Wir gucken noch ganz kurz auf alles das, was nach diesem Tor beziehungsweise nach dem Handspiel und der gelb-roten Karte passiert ist. Breitenreiter hat es dann versucht, Wimmer vor Wood. Das heißt, Wood hatte wieder den Sündenbock spielen müssen für einen Platzverweis. Ostrzolek für Muslija, 68. Minute. Das war ein Wechsel, der mir persönlich nicht gut gefallen hat, weil Muslija eigentlich noch so einer war, der mal ein, zwei austanzen konnte, vielleicht ein bisschen Raum gewinnen, ein bisschen auch mal was Überraschendes machen konnte. Und dann Bakalorz noch für Schwegler. Okay, das klingt schon fast nach einem normalen Wechsel. Aber wenn wir diese Zeit, 55. Minute bis Ende angucken, kommt Leverkusen auf 80% Ballbesitz, 10-2 Schüsse, 89% Passquote und. Ich könnte stundenlang so weitermachen. Also die haben uns, da machen wir uns nichts vor, die letzten 35 bis 39 Minuten komplett auseinandergepflückt. Und dann, Tim, heute, vier Tage später, kann ich so sagen, dann ist es auch okay, wenn man ein Gegentor kriegt? Nein, ne?
Nein.
Ist scheiße.
Darf ich mal kurz sagen, ich glaube, dieses Gegentor hätten wir uns nicht gefangen, hätten wir diesen Freistoß, den wir da gekriegt haben, eine Minute vor Schluss, nicht so unsäglich. Was machen die denn da? Wisst ihr, welche Szene ich meine?
Ich muss überlegen.
Die waren so mausetot. Bellarabi hat den Ball irgendwie unsinnig ins Aus gespielt. Da kam überhaupt nichts mehr. Leverkusen hat keine Dynamik, keine
Kraft. Ah ja, ich weiß es wieder, ja.
Dann, du guckst in die Gesichter und denkst, ich hab das noch gesagt, die schießt doch kein Tor mehr. Guck dir die mal an. Ja? So, und dann kriegen wir einen Freistoß. Es sind noch 50 Sekunden auf der Uhr oder so oder 70. Und dann machen die da einen Blödsinn, anstatt den Ball einfach zu halten und da irgendwie mit zur Eckfahne zu gehen oder sich den ruhig zuzuspielen oder zum Keeper oder was weiß ich denn. Und so, und dann kriegen die nochmal irgendwie diese Dynamik rein. Letztlich ist es, also ich meine, der Schuss von Bellarabi war gut, aber wenn Bender den Ball dann nicht auf außen rüber spielt, fällt das Tor auch nicht. Ne? Das war eigentlich, also das Tor geht eigentlich, finde ich, hauptsächlich auf Benders Deckel. Und naja, wie auch immer, also natürlich hat sich Leverkusen das unterm Strich dann irgendwie verdient, aber die hatten ja im Grunde auch keine wirkliche Torchance. Also ich meine, die haben zwar viel Wirbel gemacht, aber da kam ja nichts bei raus. Oh. Muss man halt auch mal so sehen. Ich meine, da können die noch so viel Ballbesitz und Passquote haben. Im Endeffekt war das ungefährlich, überwiegend.
Ja, aber irgendwie, ach ja, ich habe meine Wette, ich hatte auf 96 gewinnt, habe ich vorher gewettet, habe ich ausgezahlt im Laufe dieser 30 Minuten. Weil ich
Feigling.
Ja, nee, in dem Fall ja klug. Also Feigling bin ich ja nur, wenn es in die Hose geht. Tatsächlich war es ja offensichtlich ganz klug. Ach Mann, das hat mich sehr geärgert.
Aber trotzdem muss man ja sagen, also wenn mir vorher irgendjemand gesagt hätte, wir spielen in Leverkusen 2-2, hätte ich fast ein Champagner aufgemacht. Also
ja.
Weil das einfach so
hab ich auch.
Weil das einfach so ein Auswärtsspiel ist, wo du eigentlich weißt, das brauchst du im Grunde gar nicht erst zu gucken. Weil es eh immer totale Scheiße ist.
Ja, genau.
Aber ich habe auch keinen
Spaß in Leverkusen gehabt. Noch nie, wirklich. Es ist immer scheiße gewesen. Und das war
immer. So, aber es ist trotzdem ist es so, dass, und wenn wir jetzt vielleicht mal, auch wenn ich hier nicht die Moderatorin bin, aber da ich das im echten Leben bin, neige ich dazu, manchmal Gespräche an mich zu reißen. Entschuldigung. aber was man trotzdem sagen muss, wenn man echt mal einen Strich drunter zieht, nach den doch ernüchternden Ergebnissen, die wir nach der anständigen Auftaktphase hatten, ist das ja jetzt insgesamt wirklich eine sehr schöne und stabile Entwicklung jetzt über die letzten beiden Partien gesehen, finde ich. Also man merkt, dass da viel anfängt zu funktionieren, dass die Mannschaft auch Fußball spielen kann, dass die echt will, dass die kein Mentalitätsproblem haben und so. Und das finde ich eigentlich alles ganz erbaulich. Musste natürlich jetzt gegen Augsburg dann nochmal in Punkte umsetzen. Und dann sieht die Welt auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser aus.
Ein Sieg, ein gefühlter Sieg, schrieb, glaube ich, der Sportbuzzer zu dem Thema oder zu den letzten beiden Spielen. Tim, siehst du es ähnlich optimistisch, was unseren Trend angeht?
Optimistisch bin ich ja jetzt in den letzten Tagen, Wochen sowieso. jetzt nicht ganz so überschwänglich wie Mareile. Also da fehlt
das halt. Das war nicht überschwänglich. Ich habe nur gesagt, dass es anständig einfach ist, eine Entwicklung zu sehen und ja, halt nicht ja, so depressiv ist wie ja, das davor.
Okay. Ja, okay, es tut mir leid. Ich wollte dich nicht verletzen.
Alles gut.
Also ich möchte es mal so sagen, ich sehe es zum Beispiel nicht so wie André, der nach dem Spiel geschrieben hat, dass es wieder einmal zu wenig gewesen ist, dass es dumm war und dass Profis cleverer sein müssen. Ich denke, ich bin so irgendwo dazwischen. Ich glaube, dass da jetzt was zu erkennen ist, dass wir wirklich auch auswärts uns nicht mehr verstecken, dass wir draufgehen wie die Wahnsinnigen. Ich habe mich ein bisschen in Wallace verliebt, der ein Weltklasse Spiel gemacht hat. Das ja. ist ganz ehrlich, diese Leistung, die kannst du raus extrahieren und kannst sie in das Spiel von Chelsea packen und der funktioniert bei Chelsea auch genauso gut wie hier. Das ist ein Spieler der Kragenweite, die werden wir wahrscheinlich so nicht mehr hier sehen können. Und,
was haben die in Hamburg mit dem gemacht? Wirklich, also das ist ja der Wahnsinn.
Wahrscheinlich unter der Woche im Käfig eingesperrt oder was, keine Ahnung.
Der hatte
sind also super da in Hamburg.
Ein Scheißspiel hatte der für uns und da, ansonsten ist das einfach überragend, was der macht. Ist super. Also es macht so viel Spaß, auch der, also auch technisch gut, ne? Also nicht nur irgendwie Ball abknacken und irgendwie
schlau, unglaublich schlau.
Ja, warm und wach und schnell und energisch, also es macht echt Spaß, wirklich.
Ja. Also Spaß ist das, was ich, was man dazu sagen kann. Es macht Spaß, der Mannschaft mittlerweile zuzugucken und das ist doch schon mal eine Entwicklung.
Auf jeden Fall. Was sagst du, Tobi?
Ja, also ich war bei beiden Spielen jetzt, habe ich das live gesehen. Es ist ja auch mal so ein bisschen eine Frage der Erwartungshaltung. Erwartungshaltung an das Heimspiel gegen Stuttgart ist einfach, dass wir mehr vom Spiel haben, dass wir das Spiel gewinnen. Und ich finde, das ist da in dem Fall auch erfüllt worden. Das war auch alles gut. Meine Erwartungshaltung, wenn wir gegen Leverkusen spielen, ist halt nicht mit 4 Toren Unterschied zu verlieren. Alles, was da überkommt, genau, ist einfach ja. Bonus. Erstmal. Wenn man dann das Spiel natürlich in seiner Gesamtheit betrachtet, ist es dann so, dass ich natürlich hinten raus fucking unzufrieden bin. Also wirklich richtig nölig auch nach Hause gefahren bin. Und das hat sich auch nicht gelegt bis heute. Aber trotzdem, ja, das, was Tim gesagt hat, da waren definitiv Highlights dabei. Also es ist zum Beispiel sehr gut zu wissen, dass man einen Muslija spielen lassen kann. Unabhängig von dem Freistoßtor, er war derjenige, ich habe es eben schon so ein bisschen angedeutet, der mir immer wieder dann gefallen hat, wenn es darum ging, Räume zu schaffen, auch mal einen irgendwie ausspielen zu lassen, eine Idee zu haben, irgendwas ja, Unkonventionelles zu machen. Das gefiel mir sehr gut, dass wir da wahrscheinlich einen haben, der uns ja auch langfristig große Freude bereitet. Wallace, ihr habt es gesagt, alles zu Wallace gesagt, mehr Lob geht gar nicht. Nur wirklich nochmal die Frage nach Hamburg. Hä? Was habt ihr mit...
Hä? Ja, wirklich, hä?
Aber natürlich haben wir auch noch so die eine oder andere Baustelle. Elis ist halt immer höchstens ein Okea, also allerhöchstens Okea.
Aber er ist nicht negativ aufgefallen.
Wie genau? Bin ich auch schon
so... Er ist nicht negativ aufgefallen.
Bin ich auch aber, er ist immer kurz davor.
Ja,
immer kurz davor.
Das geht tatsächlich selten viel. Aber dann gibt es natürlich auch so Sachen, wo ich dann sage, ach Mensch, wie geht es eigentlich an Füllkrug aktuell? Was macht der denn so? Und ja, ich weiß, der läuft viel und der rackert und macht und tut und so. Aber so wirklich beeindruckend tut es mich vorne noch nicht. Aber es ist, wie gesagt, das ist auch nicht meine Erwartungshaltung, wenn wir nach Leverkusen fahren, dass wir da 15 Chancen haben, davon mindestens 6 Hochkaräter und 3 reinmachen. Da muss es dann halt über Standardsituationen, nach einer Ecke kommt der Verteidiger aus dem Hintergrund oder irgendwie sowas. Oder meinetwegen auch mit einem Freistoß. Alles gut. Ich möchte nicht viel klagen über dieses Spiel, wenn man sich das Spiel an sich anguckt, das Ergebnis bleibt halt weiterhin unbefriedigend. Trotz allem bin ich eher der Typ, der lieber nach vorne guckt als nach hinten und da wird es dann halt so ein bisschen ungemütlich, finde ich, was die Zukunft angeht, weil wir sprechen nachher natürlich noch drüber über Augsburg und vielleicht auch schon so ein bisschen auf die Wolfsburg-Doubleheader und dann Schalke. Das wird alles kein Kindergeburtstag, glaube ich, aber schauen wir mal, sprechen wir später drüber. Jetzt vielleicht noch ein Wort oder mehrere Worte zu einem der interessantesten Spieler, finde ich, die wir aktuell haben, weil es mir persönlich ganz, ganz schwer fällt, ihn einzuschätzen. Haraguchi, Mareile. Was macht er denn mit dem? Jetzt hatte der möglichst oder ganz wenig Vorbereitung, weil er so viel Nationalmannschaft gespielt hat. Kam ganz, ganz schwer rein, ist jetzt immer mal wieder, taucht er in der Startelf auf, aber auch nicht so regelmäßig. Ich glaube, Breitenreiter weiß auch noch nicht, was er mit dem anstellen soll, oder?
Nee, und ich weiß auch noch nicht so richtig. Also er hat manchmal so Momente, da denke ich mir, hoppla, super. Und dann sehe ich ihn erstmal wieder eine Stunde nicht. Weißt du? Also das ist, also ich hab zu ihm wirklich noch irgendwie keine rechte Meinung irgendwie vortragen. Also zu vielen kann ich das haben wir ja gerade schon gehört, Wallace Muslia hat jetzt ein erstes gutes Spiel gemacht. Gut, das Tor in Frankfurt, man mag an dieses Spiel nicht zurückdenken, aber das war das Einzige, an was man sich da erinnern möchte. Also der, aber Haraguchi, I don't know. Also irgendwie irgendeine hannoversche Zeitung schrieb, er sei jetzt langsam in WM-Form, habe ich jetzt noch nicht so gesehen.
Ja.
Also ich habe jetzt aber auch keinen Grund zu sagen, boah, ist der scheiße. Weißt du? Also das ist ähnlich wie bei Eles, dass der mir in Leverkusen, dass der mir gar nicht aufgefallen ist. Und das beim Verteidiger ist das gut, bei einem eher offensiveren Spieler ist das nicht so gut.
Uns darauf einigen, Tim.
Nee, ich finde, man kann eigentlich nur wirklich zwei Auftritte wirklich beurteilen von Haraguchi. Man kann den Auftritt gegen Stuttgart beurteilen. Und das war jetzt erst das vorletzte Spiel und eben das letzte Spiel in Leverkusen. In Leverkusen hat er angefangen, in der Fünferkette rechter Außenverteidiger zu spielen. Das ist jetzt nicht die Rolle, die Haraguchi wirklich auf den Leib geschnitten ist. Nee. Das, was er gegen Stuttgart gespielt, deshalb wahrscheinlich auch dieses, ach, guck mal, da ist er ja wieder.
Ja, das Haraguchi, meine ich.
Ne?
Meine.
So, ja, es ist einfach überhaupt nicht seine Position so. Ne? Also es ist echt Zentrum, ich würde fast sagen, offensiver Mittelfeldspieler, zentral hängender Stürmer, beziehungsweise irgendwie so halb links, halb rechter Stürmer. Der ist ja jemand, der geht ja drauf wie ein Wahnsinniger. Das ist ja geisteskrank. Wenn der einen Trainer hat wie Breitenreiter, der eben auch eine anständige Angriffspressing Marschroute vorgegeben hat, dann geht er ja drauf wie ein Wahnsinniger. Die Gegner, die gucken sich ja teilweise an, die wissen ja gar nicht, ja, jetzt müssen wir den Ball schon wieder nach vorne schlagen, weil der da mit einem Affenzahn auf uns zugerannt kommt und der ist wendig, der ist schnell. Also an dem
werden wir auch. Pässe spielen kann er auch. Also der hat ja auch in Leverkusen, obwohl ich ihn da jetzt nicht so auffällig fand, aber zwei richtig gute gespielt. Meine einen auf Bobby, was andere Szene weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Also natürlich kann der was. Ich sag halt nur, dass ich von ihm halt schon Szenen gesehen habe, weißt du, wo ich mir denke, wow, und dann ist er vielleicht wirklich so kleinteilig unterwegs, wie du gerade sagst, dass er sich halt wirklich so in den Dienst der Mannschaft stellt und einfach seine Gegenspieler nervt, aber jetzt nicht so dieses Funkeln entwickelt, was er aber kann, weißt du?
Das ist halt so ein japanischer Karaman, weißt du? Der rennt das Ganze oder der macht ganz viel für die Mannschaft und gut, bei Karaman hat man so gesagt, ah, der Karaman, der soll mir einen Döner machen und hier nicht so eine Scheiße bauen. Und dann bei dem Haraguchi sagen wir, ja, der kann man ja gar nicht beurteilen. Der war bei der WM und so weiter.
Ich war immer Karaman-Fan.
Ich auch. Ich musste dann leider hier einmal in der Sendung mal auch sagen, dass mich seine Nicht-Entwicklung hier ein bisschen enttäuscht hat. Das war ein sehr trauriger Tag für mich, aber ansonsten, ansonsten ist es halt so, Haraguchi ist der japanische Karaman. Wir werden sehen, wo es hingeht. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass er für das Angriffspressing, was André weiter spielen lassen möchte, dass er unerlässlich ist. Punkt.
Ich bin sehr gespannt. Auf vieles bin ich sehr gespannt, tatsächlich auch auf unseren nächsten Take, beziehungsweise auf unseren kleinen Blick nach vorne in die Zukunft. Einmal noch ein bisschen sportlich und dann auch finanziell und Vereinsstruktur und all so ein Hokuspokus. Sprechen wir gleich drüber.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Ihr hört Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Ach, jetzt haben wir so viel über das Spiel gesprochen. Wir müssen jetzt auch mal ein bisschen über das große Ganze sprechen. Vielleicht noch ein Blick sportlich nach vorne, Mareile. Ich habe es gerade angesprochen, die nächsten Spiele, Heimspiel gegen Augsburg, dann Wolfsburg im Pokal, auswärts auf Schalke, Wolfsburg zu Hause in der Liga, Pokal auch zu Hause. 4 Spiele, dann haben wir den 9.11. und machen wir ein trauriges Gesicht dann eher so, oder glaubst du, dass wir diese Phase ganz gut mitnehmen können?
Also Augsburg, habe ich auch mit meinem Vater gerade drüber gesprochen, der hat riesen Angst vor dem Spiel, weil er sagt, die sind so stark. Dann habe ich die jetzt gegen Leipzig so mit einem halben Auge gesehen und fand die alles andere als stark. Ist auf jeden Fall so ein Spiel, das uns liegt zu Hause. Irgendwie so vom Gefühl her. Ich glaube, wir haben gegen Augsburg zu Hause auch eine gute Statistik. Kann das sein? Hat das jemand nachgesehen? Ich nicht.
Nein, ich nicht.
Ich habe es gesehen tatsächlich. Dachte ich, nee, habe ich nicht. Doch, hier habe ich es.
Ich habe doch alle Tabs dieser Welt
hier. Aber ich muss sagen, wenn ich an Augsburg denke, zu Hause fühlt sich immer scheiße an irgendwie.
Ah nee, haben wir, glaube ich, immer gewonnen.
Also, Kinders, ich sag's euch, insgesamt 6 Siege, 3 Unentschieden, 3 Niederlagen. Und ja. Das Ganze nach zu Hause aufgeteilt haben wir hier leider nicht im Angebot. Das kostet extra, glaube ich.
Ja, also, aber du siehst auf jeden Fall die Punkteausbeute bei, was hast du gesagt, 6 Siege, 3...
Unentschieden, 3 Niederlagen, genau.
So, da hast du auf 12 Spiele 9-mal gepunktet. Ne? Also, das ist erstmal... Das ist das, was mein Gefühl auch sagt. Also wir, und Augsburg ist so ein Team, das wir, glaube ich, zu Hause gut bespielen können. Die wollen auch selbst, spielen. Und ich denke, dass wir da ganz gute Chancen haben und diese dann auch tunlichst wahrnehmen sollten, uns da irgendwie ein 2-1 oder sowas zu organisieren. Was dann die Partien danach anbetrifft, wir wissen alle, dass bei Schalke momentan auch die Welt jetzt ja, mal so ist, ne? So richtig doll ist es ja auch nicht.
Ja, wollte
mir jetzt irgendwer noch widersprechen. Und Wolfsburg ist halt Pokal aus und Heimsieg dann. Also erst Pokal aus zu Hause und dann spielen wir zu Hause oder in Wolfsburg?
Nee, beides,
in der Liga.
Beides zu Hause.
Ja, dann ist Pokal aus, wie immer, zweite Runde gegen Bundesligisten. Und dann 3-1 zu Hause gegen Wolfsburg.
Also Mareile sieht eher gute Zeiten auf uns zukommen.
Ja, das Schalke-Spiel, das wird halt total widerlich, ne? Weil das für beide um einiges geht. Und ja, wir sind natürlich immer noch vergleichsweise früh in der Saison, aber irgendwie auch schon wieder nicht mehr. Ne? Also das geht jetzt langsam zu. Geht dann eben langsam dann schon mehr so auf ein Drittel durch zu. Und da musst du jetzt langsam gucken, dass du jedenfalls den Anschluss ans Mittelfeld hältst. Ne? Und das.
Ja, Entschuldigung.
Nee, aber viel mehr kann man dazu ja eigentlich auch nicht sagen. Bis jetzt.
Tim, so ein Doppelspieltag gegen Wolfsburg.
Gibt ja.
Besseres, finde ich. Also klar, Schalke noch dazwischen. Aber grundsätzlich gibt es Besseres, als innerhalb so kurzer Zeit 2-mal gegen Wolfsburg zu spielen, verbinde ich immer mit schlechten Ergebnissen.
Ja, vor allen Dingen auch 28.714 Zuschauer. Na.
Das auch.
Ja, und 200 aus Wolfsburg dann. Ja. Der ist halt Wolfsburg, interessiert keinen Schwanz, was die machen.
Bei 7 Grad und Regen.
Also ja, natürlich freue ich mich, wenn wir jetzt am Dienstag Wolfsburg 2-0 aus dem Stadion schießen. Wir in die dritte Pokalrunde einziehen und es ist schick. Hab dann aber ja, schon Angst, wenn die hier nach Hannover kommen, in der Liga. Also Wolfsburg ist halt so eine Mannschaft, ich glaube, die kann keiner richtig einschätzen. Es ist nicht ganz klares Gladbach, ein ganz klares Augsburg oder ein ganz klares Nürnberg oder Düsseldorf. Also man weiß nicht so richtig, es ist nicht Fisch und nicht Fleisch, was Wolfsburg betrifft. Ich glaube, Wolfsburg oder Bruno Labbadia weiß selber nicht genau, ob Fisch oder Fleisch zurzeit. Es ist eine gefährliche Truppe, weil die einfach viel Qualität hat. Mit Vuk Veghorst vorne einen Zielspieler hat, der in der Lage ist, locker 17 Hütten zu machen in so einer Saison. Aber ehrlich gesagt, interessiert mich jetzt erstmal das Spiel gegen Augsburg. Das werden wir mit 1-0 gewinnen. Es wird ein umkämpftes Spiel sein. Augsburg ist eine Mannschaft, die sehr viel physische Spieler oder Spieler mitbringt, die sehr physisch stark sind. Da bin ich gespannt, wie man das kompensieren möchte. Ich denke mal, gegen physisch starke Spieler, gut, da hat jetzt mal Philippe Glück gehabt, dass er da nicht mitspielen kann, aber das wäre für ihn, glaube ich, dann das Karriereende gewesen. gegen Gregoritsch in den Zweikampf möchte, glaube ich, keiner wirklich gehen.
Kevin Wimmer möchte das aber, glaube ich, jetzt.
Kevin Wimmer, ja, der ist, ja, wahrscheinlich.
Oder vielleicht auch Bakker, who knows, ne?
Ja, gut, wenn wir Bakker eine Woche im Käfig lassen und dem ein Bild von Gregoritsch davor hängen, dann kann ich mir das gut vorstellen. Ja, aber egal. Genug gefaselt. Also, ich bin relativ optimistisch, weil die letzten 2 Spiele einiges angeboten haben. Und damit zurück ins Studio.
Na gut, dann schauen wir mal. Ich hoffe, dass der Trend so ein bisschen bei uns weiter anhält und es dann alles ein bisschen besser wird. Jetzt müssen wir sprechen über schwierige Themen. Oder vielleicht sind sie gar nicht so schwierig. Tim wird gleich darlegen. Es war am gestrigen Mittwoch eine Versammlung in dem Hotel Wienicke hier in Hannover. Und zwar hat Pro-Verein 1896 zu einer Infoveranstaltung eingeladen. Rund 300 Gäste waren da und gesprochen hat Ewald Lienen.
Zettel Ewald,
die 96-Legende. Tim, ich gehe mal davon aus, fast alle, die dort waren, waren jetzt nicht zwingend wegen Ewald Lien da, aber Ewald Lien soll ja einen ganz sympathischen Eindruck hinterlassen haben. Was hat er denn so erzählt und worum ging es grundsätzlich bei dieser Infoveranstaltung?
Also erstmal zu der Infoveranstaltung. Das war eine Konzeptvorstellung. Es sollte ein Konzept ausgearbeitet worden sein und das dann am gestrigen Abend vorgestellt. Das ist dann auch gemacht worden von Herrn Bark, von Herrn Krakau und Herrn Nestler. Und der vierte im Bunde, das ist dann der mit Vornamen Lasse heißt, ich weiß aber nicht genau wie mit Nachnamen, der war beruflich verhindert. Dafür hat dann Herr Dennis Kedels, der die ganze Geschichte moderiert hat, diesen Part vorgetragen, wenn ich mich nicht jetzt richtig entsinne. Ich glaube, so war es. Also ich bin ja super gut ins Fetzen und ich bin in die Halle gekommen und wir waren so vorher so 20 Leute und als die Halle dann voll war, habe ich dann zu meinem Nachbarn gesagt, das sind locker 3000 Leute. Heute in der Zeitung habe ich gelesen, es waren locker 300. So viel schon mal dazu. Und der Nachbar auch nur so, ja, genau, ja, richtig voll hier und so weiter. Es waren viele nette Leute da. Es war wirklich von allem, was dabei, gerade bei der Regiobahn Feierabend gemacht, bis hin zum Anwalt über Arzt und es war alles dabei. Alles, was die 96 Familie halt hergegeben hat. Natürlich war Ewald Lien halt auch ein Publikumsmagnet, das muss man dazu auch sagen. Und diese Atmosphäre, die dort herrschte, währenddessen Herr Lien sprach, wenn dann Herr Kedels gesprochen hat, da war eine Spannung und Spaß, das war beides irgendwo. Zu den Punkten, die Pro Verein vorgestellt hat, komme ich gleich. Aber jetzt erstmal zu Herrn Lien. Also Herr Lien hat seinen bisher sowieso sehr positiven Eindruck bei mir einfach nochmal extrem unterstrichen. Das ist so ein geiler Typ. Ey, wirklich, der hat sich, glaube ich, die ganze Redezeit hat er sich aufgeregt ohne Ende über Politiker, über DFL, über DFB, über Spielerberater, über Spieler, über Kritik an Fußballfans. Der ist da teilweise ausgetickt. Hat da rumgebrüllt. Es war lustig natürlich auch, weil er auch selber dann immer wieder schmunzeln musste, aber man sieht einfach an den Worten, die er wählt und wie er sie wählt, er spricht echt Deutsch mit den Leuten, dass er wirklich, dass seine Verantwortung, sein Verantwortungsgefühl für Fußballfans, aber auch für junge Menschen, die in Vereinen sind, weil sie dort Fußball spielen wollen oder Tennis spielen wollen oder was auch immer, der hat ein unfassbar hohes Verantwortungsgefühl und der kämpft, glaube ich, bis zum letzten Atemzug dafür, dass die Identifikation der Jugend mit den ortsansässigen Vereinen, dass die niemals abkappt. Und deshalb wird das auch immer jemand sein, der im Zweifelsfall gegen Martin Kind seine Stimme erheben wird und ähnliche Menschen, die Ähnliches vorhaben mit ihren Fußballvereinen.
Technischer Direktor ist ja gerade bei St. Pauli, möchte ich kurz reingrätschen.
Genau.
Ist natürlich dann auch, ich sag mal, St. Pauli ist jetzt eher nicht im Verdacht, 50+1 abschaffen zu wollen.
Nein.
Da passt er dann zumindest.
Ja, allein schon wegen dieses idiotischen Rettichs nicht.
Genau, der Rettich ist dann da
auch. Also bei das ist, dem kannst du ja nun wirklich nicht zuhören. Also das ist ja eine Vollkatastrophe.
Aber Ewald Lien kann man eben zuhören.
Aber Ewald Lien schon, deswegen, das meine ich ja. Also das ist halt ein totaler Unterschied, ob du Lien losschickst als Kommunikator oder Rettich, der halt oft einfach auch sachlich eben dummes Zeug redet und so. Also, ne? Aber das ist jetzt ja nicht unser Thema.
Genau, Herr Rettich kommt dann später mal in die Sendung und kann sich, weiß ich nicht, irgendwas erzählen. Also, Tim, du hast gesagt, es gibt ein Konzept von Pro Verein 1896. Die wollen ja, also, wie soll das denn eingesetzt werden, das Konzept? Und wie sieht es denn überhaupt aus? Also, welche Pläne hat man denn mit dem e.V. und wahrscheinlich ja dann auch mit dem e.V. in Verbindung mit dem Profifußball? Wie sollen die zukünftig verbunden sein? Und wie möchte man das umsetzen, diesen Plan?
Ich habe mir während dieser Veranstaltung nur Notizen gemacht. Ich habe jetzt nicht genau chronologisch und ich habe jetzt auch, glaube ich, nicht genau die Zusammenhänge aufgeschrieben, wie man das in Zukunft umsetzen möchte. Aber die wichtigen Dinge und die wichtigen Punkte und die Inhalte, die habe ich mir aufgeschrieben und teilweise auch ausgeführt. Also in erster Linie, das, was an allererster Stelle steht, ist, dass das Zwei-Säulen-Modell, wie es besteht, bereist, dass das auch bestehen bleiben soll. Investoren und Geldgeber sollen selbstverständlich, oder Sponsoren nenne ich es jetzt mal, sollen selbstverständlich mit eingebunden werden. Sie sollen auch äußern, wen sie zum Geschäftsführer machen möchten. Aber man möchte eben ein ganz, ganz besonderes Detail. Man möchte einfach gerne, dass der e.V. Mitspracherecht hat bei dem Tagesgeschäft der, dieser Spielbetriebs GmbH.
Und wer entscheidet dann am Ende, wer Geschäftsführer und so wird? Also die Sponsoren oder der Verein, also der e.V.?
Ja, der Aufsichtsrat entscheidet letztendlich. Und dieser Aufsichtsrat, das ist ja diese neue, ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder. Ich weiß, dass Herr Ketels heute auch zuhören wird. Ich entschuldige mich schon mal, falls ich das nicht richtig getan habe. Heute Abend soll auch ein Schriftstück veröffentlicht werden, auf dem dieses Konzept vorgestellt, nochmal ganz detailliert vorgestellt werden, auf www.proverein1896.de. Also für den Fall, dass ich jetzt gerade Unsinn rede, das war keine Absicht. Ich gehe mal direkt auch zum nächsten Punkt. Ganz klare Transparenz soll geschaffen werden. Das ist ja eigentlich ein Thema, das ständig irgendwo in Hannover rumgeisterst, weil man damit nicht einverstanden ist. Demokratische Prinzipien sollen eingehalten werden. Es sollen personelle, wirtschaftliche und strukturelle Erneuerungen geben. Die Info dazu auch in ausführlicher Weise heute Abend eben auf proverein1896.de. Die Mitgliederversammlung, die soll einen höheren Einfluss haben und gestärkt werden. Ich will jetzt nicht sagen trocken, weil trocken verbindet man immer so negativ. Es ist aber ein trockenes Thema und man muss sich eben damit wirklich gut auseinandersetzen. Ein ganz großes Streitthema ist und sind und bleiben die Markenrechte. Man hat auch aufgeführt, eben in diesem kleinen bekannten Film von Proverein, wie es beispielsweise in Frankfurt ist oder bei der Hertha oder.
Aber ganz kurz, in Hannover, die Markenrechte gehören nicht dem e.V., sondern
genau,
die wurden ja verkauft.
Und der e.V. darf sie ein Leben lang kostenlos nutzen. So ist es in Hannover.
Ja, genau, man darf sie kostenlos nutzen.
Wie möchte man es lieber haben von
Profi? Man möchte es gerne so haben, idealerweise, wie Eintracht Frankfurt es handhabt, dass die Eintracht Frankfurt GmbH, dass die jährlich 2 Millionen Euro an den e.V. zahlen, als sozusagen als eine Leasinggebühr für die
Marktrechte. Ja.
Genau.
Von Profifußballseite würde man jetzt das Argument anführen, dass man die ja damals, glaube ich, als Pfand oder als Gegenwert zu den ganzen Sachen, als man das damals gerettet hat, ne? So
ja, und genau, und aber
jetzt der
dieser Gegenwert.
Abteilung.
Aber es ist ja im Grunde, entschuldige, du warst noch nicht fertig, dachte, du wärst fertig, entschuldige.
Nee, mach ruhig weiter, ich habe mir ja alles aufgeschrieben.
Also was, das ist ja aber erst, also ich meine, ist da jetzt irgendwas Neues dabei?
Im Grunde genommen war mal neu, dass eben die Dinge, die man sonst halt eben gelesen hat, die
also in dem Konzept waren, meine ich.
In dem Konzept, naja gut, es soll eine Fanabteilung geben, man strebt an, eine Fanabteilung zu gründen. Diese Fanabteilung hat dann auf Auswärtsfahrten von Fans eben besondere Vorteile. Es soll eine dritte und vierte Mannschaft im Amateurbereich sein oder es soll eine gegründet
werden. Etabliert werden, ja.
Genau. Vielen Dank, es ist spät, es tut mir furchtbar leid.
Kein Problem.
Darüber hinaus möchte man den Breitensport ausbauen, also noch mehr Sportarten mit reinbringen. Und man möchte, und das ist, glaube ich, so die Überschrift, man möchte, dass der e.V. auch von diesem millionenschweren Geschäft Profifußball, dass der davon auch profitiert und dass er nicht nur Nachteile hat. Das ist derzeit der Fall. Und man möchte, ja, und man möchte natürlich, ist auch ein wichtiges Thema. Und das, was Herr Lieden gesagt hat, es wird heute auf 96freunde.de auch nochmal ein kleines, eine kleine Werbung, auch nochmal ein Interview mit Ewald Lien geben, das zu sehen, das zu lesen sein wird an dem Rande. Ich denke, er hat sich gestern, deshalb konnte ich ganz gut sehen, weil ich in erster Reihe gesessen habe, sich bei allem, was in dieser Konzeptvorstellung niedergeschrieben war, er hat sich wie ein Wahnsinniger Notizen gemacht.
Aber das macht er auch, wenn ich erzähle, was ich zum Mittagessen gegessen habe.
Also ich finde das ja total schön, dass, also das mein ich jetzt nicht zynisch, ich finde es total schön, sondern ich finde es wirklich schön, dass sich die Damen und Herren bei Profi so viele Gedanken machen. Ich glaube halt nur, dass nach wie vor ein grundsätzliches Problem einfach nach wie vor besteht. Und das ist, das, weißt du, die Stärkung, oder wisst ihr, die Stärkung des e.V., ja, und der Ausbau des Breitensports und dass die profitieren und so weiter und so fort, bin ich sofort dafür und hebe den Arm, ja. Das Ding ist halt nur, dass dieses permanente im Profifußball Milliardengeschäft mitsprechen wollen Ding, ja, meines Erachtens weder praktikabel noch zielführend noch zeitgemäß ist.
Und ich glaube, ja, das haben Sie auch erklärt.
Ich glaube, dass da irgendwelche gewählten Personen, die wirtschaftlich keinen Schimmer haben, wie das läuft, ja, da irgendwelche Entscheidungen absegnen, beziehungsweise vielleicht mit einem Vetorecht oder eine Mitgliederversammlung, wo jeder hin zu einem Grund hingehen kann und seine Stimme abgeben kann, die aber im Endeffekt vielleicht nicht durchschauen, was da im Einzelnen passiert, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Davon halte ich einfach nichts.
Das stimmt, davon halte ich grundsätzlich so. Auch nichts. Ich muss mich da aber gleich unterbrechen, weil genau das haben sie gestern auch nochmal, ich glaube, sie haben es auch jetzt echt zum letzten Mal gemacht, weil sie es schon oft gemacht haben. Sie haben es gerade gerückt. Wir möchten in das Profigeschäft, weil wir eben nicht aus dieser Branche kommen, dieses Profigeschäft, das muss mit Top-Leuten besetzt sein.
Punkt. Ja, natürlich.
Das wollen wir nicht, aber wir möchten nicht, dass der Verein seiner Anteile und seiner Vermögenswerte beraubt wird. Das funktioniert mit uns nicht und das funktioniert in mir auch nicht. Und deshalb,
nein, aber das ist auch legitim, das zu formulieren, aber mir ist diese auch oft schwammig formulierten Verquickungen mit der Profiabteilung. Ich habe das Gefühl, dass es darum geht, dass so ein, ja, so eine Art Zugriff auf den Profifußball gewahrt werden soll, weil natürlich man auch mit Recht Angst haben kann, dass das alles in Fähren abdriftet, die man, der kleine Mann, nicht mehr kontrollieren und überblicken kann. Das verstehe ich auch alles, aber dann wird wieder der e.V. ins Spiel gebracht und das ist mir oft einfach viel zu undurchsichtig, wenn man da eine klare Trennung hinbekommt. Wir als Vereinsmitglieder, uns geht es um den Verein, bedeutet auch um den Tischtennisspieler, ja, und um den, der Schach spielt und Tennis und so weiter.
Natürlich.
Und wir wollen einfach nur, dass die Umsätze, die Vorteile oder dass davon ein bisschen was zu uns fließt, das, was das Profigeschäft anbetrifft, dass wir da nicht mitquatschen können, ist klar. Wenn man das so formuliert, ist das alles vollkommen legitim. Ich habe nur immer das Gefühl, dass da immer so eine Hand nach rechts zum Profifußball geht und den wollen wir weiterhin als unseres behalten, was unrealistisch ist in diesen Zeiten.
Das also, ist auch unrealistisch, aber...
Ich grätsche jetzt da komplett im Endeffekt rein. Wie immer, wenn wir über dieses Thema sprechen, geraten wir relativ zügig in Diskussionen, die dann auch immer kleinteiliger werden. Mareile hat es gerade noch so die Kurve gekriegt, fand ich ganz gut, das jetzt nicht aufs kleinste Teil runterzubrechen, sondern vielleicht eher so ein bisschen das größere Ganze zu sehen. Tim, können wir uns darauf einigen, dass relativ viel bei dieser Veranstaltung gesagt wurde, was schon bekannt ist, dass Ewald Lien einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat für die Leute, die da waren und die sicherlich eher in Richtung Pro-Verein orientiert sind. Und können wir uns darauf einigen, dass auf der Website proverein1896.de heute Abend das ganze Konzept nochmal vorgestellt wird und dass sich dann ja jeder so mehr oder weniger selber seinen Eindruck machen kann, ob das so für sich das Ding ist, wie man sich Hannover 96 vorstellen kann. Ob es dann dazu kommt, da sind wir uns ja auch einig, da muss sehr, sehr viel passieren und eine Sache davon ist zum Beispiel eine außerordentliche Mitgliederversammlung. Also erstmal, Tim, geht das klar so?
Das geht klar so. Ja, absolut. Also ich habe, glaube ich, so im Großen und Ganzen alles aufgezählt und alles erklärt, was bei mir hängen geblieben ist. Es war eine ganze Menge und ich bin wirklich nach Hause gefahren und war relativ erschöpft, weil es wirklich sehr viel war. Ein Satz ist mir aber noch hängen geblieben von Robin Krakow, der gesagt hat, Martin Kind ist nicht das Problem, sondern das System Martin Kind und alle, die damit zu tun haben, das ist ein Problem für uns und für alle 96er. Und das ist letztendlich auch der Satz, der hängen bleiben soll. Es geht nicht darum, immer den Menschen da an den Pranger zu stellen, sondern es geht darum, dass dieses System kritisiert werden soll. Und das ist von meiner Seite auch in Ordnung. Das kann man alles gerne machen. Ich möchte jetzt hier eine Wette eingehen. Ja. Personelle, wirtschaftliche, strukturelle Veränderungen soll es geben. Ich habe nachdem die Veranstaltung gelaufen war, habe ich mal nachgefragt, welche personellen Veränderungen man sich denn vorstelle oder ob es jemanden gäbe, den man da in der Hinterhand hätte. Und ich würde jetzt hiermit eine Wette eingehen. Ich wette, dass wenn es so läuft, wie pro Verein es gerne möchte, und es soll ein neuer Aufsichtsrat, gegebenenfalls dann auch irgendwann ein neuer Vorstand gewählt werden, dass Rewald Lien bei uns eine Rolle spielt.
Oh. Da hätten wir, glaube ich, alle kein Problem, egal auf welcher Seite man steht, weil ich glaube, Ewald Lien einfach ein Mensch ist, der dem daran gelegen ist, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, auch für alle Seiten ein offenes Ohr hat.
Und aber soll Ewald Lien ist aktuell, ich glaube, auch gegen Geld als technischer Direktor bei St. Pauli
bestimmt.
Er soll im Rahmen der Veranstaltung gesagt haben, gebt mir von mir aus ein bisschen Kohle und ich mache euch den Laden die nächsten 10 Jahre.
Oh, und dann kommen die Martin-Kind-Anhänger und sagen, der Martin hat das aber umsonst gemacht die letzten Jahre. Naja, gut. Schauen wir mal, wo das alles
ist. Der hat ja auch den Maschi gebaut und das Stadion.
Das war der Hitler.
Ach so.
Jetzt haben wir Hitler in dieser Sendung. Oh, Leute.
Ja, entschuldige, das ist ja nun mal Fakt. Das war ein ABM von Hitler, den Maschi auszuheben.
Ja, ich wollte auch das mal ein bisschen provozieren jetzt, dass das mal kommt. Ja,
okay,
ja,
also,
natürlich. Und dafür bin ich dann die Erste, die dann da ist, die dann sagt, Hitler!
Ja. Das schlimme H-Wort, genau.
Das ist das fürchterliche H-Wort. Also wir haben es jetzt gehört.
Haben wir innerhalb von 5 Minuten Lien, Kind und Hitler. Das ist wunderschön.
Ich überlege, ob das alles drin bleibt.
Das schneidest du nicht raus. Man wird ja wohl hier zu. Also ehrlich gesagt, ich habe ja hier nicht.
Es herrscht ja freie Meinungsäußerung in diesem Land.
Es war ja vor allem richtig. Der Maschi kommt ja aus dunklen 1000 Jahren. Wie
natürlich, wie Wolfsburg.
Wie ein bekannter Hannoveraner schon gesungen hat. So mehr oder weniger parallel zu dieser Veranstaltung von Pro-Verein 1896 hat sich Martin Kind mit dem DFB-Präsidenten Reinhard Grindel getroffen und beziehungsweise hatte den zu Gast hier in Hannover und hat ihm mal erzählt, wie er das mit 50+1 sieht und dass er dagegen weiter kämpfen wird. Warten wir mal ab, was passiert. Es ist auf jeden Fall ganz fantastisch. Und wie viel Geld eigentlich so da ist bei Hannover 96, um das an den e.V.
Wer ist eigentlich unbeliebter, Martin Kind oder Reinhard Grindel?
Oh, ich schwöre, ich habe mir genau das Gleiche gerade gefragt.
Und dann haben wir noch Kalle Rummenigge und Uli Hoeneß mit in den Raum und dann haben wir die fantastischen Vier.
Und Brazzo macht den Fahrer.
Ja, genau. Ja, Ruan Bernat lacht sich ins Fäustchen. Naja, war doch Bernat, der auf die Fresse gekriegt hat, oder?
Ja, Juan Bernat.
Und die Presse auch, ja.
Ja, wollen wir die Sendung wieder mit dem Grundgesetz schließen?
Ja, quasi fast. Wir müssen es noch. Ich wollte noch eine kleine Kurve machen zu dem Geld. Martin Kind, wir sind nur drittreichster oder drittumsatzstärkster Verein der Liga. Nee, drittletzter sind wir auf der umsatzstärksten Liste. Wir kommen irgendwie auf, was war unsere Zahl? 82 Millionen, Freiburg auf 100 und Mainz auf 140. Da waren wir tatsächlich ein bisschen schwindelig kurz, aber das nur am Rande. Jetzt noch kurz Augsburg. Also habe ich das richtig notiert bei euch mit den Tipps? Weil eigentlich machen wir die Tipps ja immer am Ende und jetzt habe ich es vergessen aufzuschreiben. Mareile, 2-1, gewinnt 96.
Mhm, genau.
Kannst du dir vorstellen. Und Tim sagte 1-0.
Genau.
Ihr seid ja optimistisch.
Ja, wir haben deine Lieblingsergebnisse weggeschnappt. Das ist
mein Fall. Lieblingsergebnis ist 1-1, das nehme ich nämlich auch. Also da würde ich mich schon wieder aufregen, wenn wir 1-1 spielen, aber weil 1-1 hilft ja keinem weiter. Dann guckst du auf die Tabelle und hast wieder einen Punkt gut gemacht.
Ja, Augsburg hilft es schon, aber uns halt nicht, ne?
Genau, hilft bei uns keiner Sau weiter. Deshalb, ich gehe davon aus, wir spielen 1-1 und sind nächste Woche ähnlich frustriert wie diese. Nächste Woche dann vermutlich 2 Sendungen, denn Dienstag ist Pokal gegen Wolfsburg und am Samstag spielen wir dann schon wieder auf Schalke. Und wie das hier guter Brauch ist bei Hannover Lieb, gibt es dann 2 Sendungen in einer Woche. Ich freue mich drauf. Erstmal vielen, vielen Dank an dieser Stelle an Tim Block und Mareile Ide. Vielen Dank.
Dankeschön.
Gerne.
Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns, wie gesagt, nächste Woche 2-mal wieder mit dem Rückblick auf Augsburg und viel, viel mehr. Bis dann. Tschüss.
Hannover Lieb, die 96-Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.